Jochen, sollen wir die kleine Inside-Story erzählen, wie das jetzt abgelaufen ist, die letzten, ich gucke gerade mal, genau 30 Minuten? Mhm. Sollen wir es erzählen?
Das passt zu dem Thema, dass ich zum ersten Mal in einem Podcast mit dabei bin, von dem her war es ja auch klar, dass wir jetzt drei technische Geräte versucht haben, an den Start zu bringen, mit unterschiedlichen Qualitäten. Entschuldigung.
Ja, macht nichts.
Ich bin neu hier.
Es macht nichts. Nein, erstmal freue ich mich extrem, das habe ich ja auch beim Aufruf zu den Hörerfragen geschrieben, dass du mit dabei bist. Das erste Mal in einem Podcast Jochen Tittmer von Spox, das ist eine super Nummer, denn, das habe ich auch gesagt, du bist einer der besten Schreiber zum Thema Borussia Dortmund. Es sind auch viele Hörerfragen dazu gekommen, warum du nicht zum Beispiel auf PKs mal eine Frage stellst, das können wir gleich natürlich erklären. Aber bevor wir richtig durchstarten, zunächst nochmal der Hinweis, ich darf das nicht vergessen, ihr könnt dieses Format auf unterschiedlichste Arten und Weisen unterstützen. Ihr könnt ein Abo abschließen, ein kostenfreies bei YouTube zum Beispiel, ist ganz einfach, oder bei Spotify oder wo auch immer. Ihr könnt uns bei Instagram folgen, ihr könnt anderen davon erzählen. Ganz wichtig, ihr könnt, wenn ihr ins Stadion geht oder zu einem schwarz-gelben Event oder vielleicht zu den Amas oder wo auch immer ihr seid, die schwarz-gelbe Runde markieren, dann teile ich das in der Instagram-Story und ihr könnt Merchandise kaufen, haben wir auch zur Verfügung. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Mehr Informationen findet ihr auf schwarz-gelbe-runde.de. Und wir starten, Jochen, mit einem Thema, auf das ich dich nicht vorbereitet habe. Ich weiß, du bist großer Musikfan und fährst einmal im Jahr nach Paris. Was hat es damit auf sich?
Also zuerst muss ich mal sagen, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Überreden. Ich freue mich ja jetzt sogar regelrecht quasi. Und auch für die netten Worte, danke, das ist sehr nett. Und Fehler, es ist sogar zweimal im Jahr nach Paris. Das hat folgenden Hintergrund. Also erstens liebe ich die Stadt sehr. Zweitens habe ich Französisch studiert und es ist mir irgendwie in den Schoß gelegt worden, dass ich Sprachen kann, aber Naturwissenschaften nicht zum Beispiel. Und also ich habe auch mal zwei Monate da während des Studiums gelebt. Aber der ganz große Hintergrund und der Ursprungsgedanke der ganzen Geschichte ist, dass dort eines meiner großen Vorbilder oder Idole oder wie du nennst, wie du es willst, begraben liegt, leider. Nämlich Jim Morrison, der Sänger von der 60er-Jahre-Rock'n'Roll-Band The Doors. Und ist quasi immer eine festivalähnliche Atmosphäre an seinem Todestag, das ist der 3. Juli, und an seinem Geburtstag, das ist der 8. Dezember. Also man hat dann auch in Paris, dieser meiner Ansicht nach schönsten Stadt der Welt, hat man auch zwei Jahreszeiten. Im Sommer ist es immer ein bisschen frivoler, im Juli sind mehr Leute da, da kann man dann draußen sitzen und die treffen sich. Es gibt so eine Friedhofskneipe, nennen wir es immer, die ist direkt an dem größten Pariser Friedhof, Père Lachaise, da ist der begraben, ist die an der Ecke. Und jetzt mache ich das seit bald 25 Jahren und habe da natürlich sehr, sehr viele Freunde gefunden. Also wir gehen da jetzt nicht hin und hören permanent nur Musik und schwelgen in Erinnerungen und wischen uns die Tränen aus den Augen, sondern ich treffe da Kumpels aus allen Herren Ländern, also ganz Europa, teilweise weltweit, alt bis jung, Verrückte bis weniger Verrückte.
Das klingt wirklich unglaublich, muss ich ganz ehrlich sein, weil das ist ja eine Form von Kult auch natürlich. Ne? Ich meine, der Mann ist ja jetzt nicht irgendwie vor zwei Wochen gestorben oder vor fünf Jahren, sondern das ist eine lange, lange Geschichte. Und deswegen, bevor wir gleich über Sport sprechen und über Fußball und über Borussia Dortmund, würde ich gerne wissen, wie viele Leute kommen denn dahin, beispielsweise dann im Sommer? Wie viele Menschen sind das?
Das ist auch sehr unterschiedlich. Also wenn ein runder Geburtstag oder Todestag ansteht, da wird gar keine Unterscheidung gemacht sozusagen, dann sind es mehrere Hunderte sozusagen. Da gibt es auch, ich meine, der ist 1971 gestorben, das Grab gibt es jetzt bald 55 Jahre. Da gibt es Bücher darüber, wie die Festivitäten in Anführungszeichen da auch verlaufen sind. 1991 ist die Nationalgarde beim 20. Todestag angerückt, hat den Friedhof zugemacht, weil da viele Randalierer dann auch da waren und sehr viele betrunkene Menschen und so weiter. Das war auch so gerade nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, sodass da auch viele andere Menschen auch mal reisen durften und so weiter. Und wenn ich jetzt ganz klassisch an einem nicht runden Todestag hingehe, dann sind unsere Clique so zwischen 30 und 40. Und da gibt es immer mal, also die, so wie ich halt damals auch hin bin als junger, unbedarfter Kerl, und keine Ahnung hatte und niemanden kannte, gibt es halt Leute, die da reinkommen und die insgeheim irgendwie zu der Musik oder zu den Typen gefunden haben und dann sagen, jetzt fahre ich mal dahin. Und dann werden die natürlich gern aufgenommen und finden das auch natürlich sehr geil, dass es da andere Verrückte gibt, die da die Leidenschaft teilen, diese sehr große Leidenschaft natürlich.
Ich freue mich, dass du jetzt selber von Verrückten gesprochen hast, da muss ich das nicht tun, aber das ist ein Wort, was oft dann negativ besetzt ist, das finde ich in dem Fall aber nicht. Ich finde das sehr bemerkenswert, ich glaube, ich würde das nie tun, aber trotzdem finde ich, das ist ja eine Leidenschaft, die euch vereint und so vereint der Sport ja auch eine Leidenschaft bei ganz, ganz vielen Menschen. Ich meine, bei Borussia Dortmund ist es der Slogan Borussia verbindet, der teilweise auch hinten auf dem Trikot drauf ist. Also man merkt das immer wieder und ich war ja vor bald 2 Jahren ist es dann schon her, bei den Olympischen Spielen in Paris. Ich war auch bei anderen Veranstaltungen schon in Paris und je häufiger man da hinkommt, desto mehr gefällt mir persönlich jedenfalls diese Stadt. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich verbinde damit natürlich auch unglaublich positive Erinnerungen. Die Olympischen Spiele sind wahrscheinlich das Größte, was ich jemals erlebt habe. Es war einfach sensationell, was da für eine Atmosphäre auch in der Stadt war, wie positiv diese Atmosphäre war. Natürlich ist die Stadt dann auch sehr rausgeputzt, wenn so eine Veranstaltung stattfindet. Aber trotzdem, mir hat es sehr gut gefallen. Ich war da, als Borussia Dortmund ins Champions-League-Finale eingezogen ist. Das heißt, also meine Erinnerungen sind äußerst positiv. Ich würde aber gerne von dir wissen, hast du noch eine ähnlich stark ausgeprägte Leidenschaft? Weil ich hörte, du reist auch gerne in Länder, um dort Fußball zu gucken und warst schon in über 50 unterschiedlichen Ländern im Stadion.
Ja, also das kann man so als Leidenschaft auch bezeichnen, wobei das jetzt eher mehr das Reisen an sich ist. Also wenn dann mal kein Spiel ist, dann ist halt kein Spiel. Ich reise mit meiner Frau zusammen. Ich bin früher viel alleine gereist und klar, schon immer sehr Fußball interessiert. Und ja, ich bin schon Groundhopper, so würde ich mich schon bezeichnen. Und das hat jetzt so in den letzten Jahren mehr Fahrt aufgenommen, weil dann eben auch beruflich bedingt war man ja natürlich auch in dem einen oder anderen europäisch bekannten Stadion oder in Deutschland in vielen. Beruflich bedingt ist schon vieles abgegrast worden, wenn man selber privat auf Reisen war auch. Und es zieht mich immer mehr in exotischere europäische Länder, nenne ich es jetzt mal. Also da bin ich in der Groundhopper-Szene, in der bin ich nicht mal drin, da will ich auch nicht rein. Aber da bin ich ein ganz kleines Licht. Ich habe bei mir das Box-Redaktion, meinen guten Kollegen Nino Duit, der macht genau dasselbe. Und der hat, glaube ich, schon 70 Länder oder sowas. Der zieht das eiskalt durch. Und ja, bei mir geht es jetzt am Donnerstag nach Georgien. Von dort aus fahre ich nach Armenien, dann mache ich die zwei. Aber ich fahre halt auch immer so hin, dass ich nicht zum Fußball da einfalle und dann nächsten Tag schon wieder weg, sondern ich will halt auch was sehen. Also ich will nicht so doof, wie ich da hingereist bin, wieder zurückkommen, sondern Menschen kennenlernen, die Stadt kennenlernen, vor allem das Essen probieren und so weiter. Also ich lasse es mir dann da halt 2-3 Nächte gut gehen und gucke mir das an und bin da interessiert und recherchiere im Vorfeld vieles und so weiter. Genau, und dann sind halt noch 2-3 Spiele und dann gehe ich wieder heim.
Da geht mir ja das Herz auf, ne? Ganz ehrlich. Also das ist wirklich schon super. Ich habe das ein paar Jahre auch gemacht und versucht dann immer auch zu verbinden. Ich war beispielsweise mal in San Marino, da kommst du ja sonst normalerweise nicht hin. Also was führt dich sonst nach San Marino? Ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her ungefähr, als Deutschland damals so hoch ein EM-Quali-Spiel gewonnen hat. Vielleicht erinnerst du dich dran. Aber da machen wir das doch jetzt mal so. Der sportliche Übergang in unserer Sendung ist jetzt der, du sagst mir mal, was war für dich dein Top-Stadion-Erlebnis, wo du vielleicht nicht mit gerechnet hast, wo du sagst, das ist ein Geheimtipp, fahr da vielleicht mal hin, weil auch Land und Leute total interessant sind. Was war für dich vielleicht eine Enttäuschung, wo du gesagt hast vorher, bestimmt ein geiles Stadion und dann hinterher, war vielleicht doch nicht so cool. Und ja, wo möchtest du vielleicht auch gerne nochmal hin?
Also die Frage ist leicht zu beantworten, nach Argentinien ins Bombonera und ja. Die anderen 37 Stadien, die man da in 4 Tagen in Buenos Aires anschauen kann. Der Trip ist auch in der Planung, um ehrlich zu sein. Der könnte sogar noch dieses Jahr stattfinden, vermutlich eher nicht, aber den gibt es auf jeden Fall. Jetzt habe ich übrigens vor 2-3 Tagen schockierenderweise gehört, dass die das Stadion dort umbauen wollen und das jetzt auch schon im Juni losgeht, also das habe ich jetzt dann erstmal wieder verdrängt. Aber zu deiner Frage, ich habe jetzt bald 400 Stadien gesehen, deswegen schwierig, da gibt es jetzt weder das eine krasse Highlight noch irgendwie Lowlight. Aber ich war jetzt kürzlich, das war Ende Oktober, war ich mit einem guten Kumpel in Lens. Und das war ziemlich geil. Das hat mir richtig gut gefallen. Die haben ein sehr englisches Stadion. Die sind ja momentan auf Tabellenzweiter, glaube ich, mittlerweile. Jetzt haben sie abreisen lassen müssen gegenüber PSG, aber die waren da sehr lang in der Verlosung mit dabei. Und es war irgendein Heimspiel, ich weiß nicht mehr, gegen wen das war, das 1-0 gewonnen wurde. Also die Stimmung war auch gut. Und ja, es waren vier so eigenstehende Tribünen, die auch sehr tief nach innen reingingen. Also ich fand auch, dass man das sehr gut mit Dortmund vergleichen konnte, weil die Stadt hat auch eine Bergbaugeschichte. Die ist ja ganz oben im Norden von Frankreich. Das hat mit dem ganzen anderen Rest in Frankreich wenig zu tun. Da ist ein anderer Akzent auch, der da gesprochen wird. Und die Häuser waren da auch so ein bisschen, also die Straßenzüge, die hatten auch so einen englischen Charakter. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich wusste, dass das geil wird, aber dass so geil wird, dachte ich nicht. Ist ja auch nur eine 40.000 Einwohnerstadt. Ja, und Lowlight gibt es eigentlich nicht. Nö, das, also da ist auch immer der Weg, das Ziel sozusagen, das passt auch. Also ich habe schon in Skopje in der Riesenschüssel mit 120 Leuten nachmittags um 14.30 Uhr irgendeinen 2:2 mehr reingezogen.
Top,
aber,
ja, absolut eben. Top, Jochen, Weltklasse. Absolut top. Ja, solche Nummern.
Sonne hat gescheint, keine Termine, leicht einen sitzen, wunderbar.
Ja, eigentlich die perfekte Kombination. Ich finde sogar, wenn da so ein großes Stadion ist und da sind irgendwie nur 150 Leute, ich finde das eigentlich noch viel geiler, ja, weil du dann genau weißt, das sind auch ein paar Bekloppte, die jetzt zu einem Fußballspiel gehen, was eigentlich keinen interessiert, aber am Ende ist es einfach das Erlebnis an sich und deswegen kann ich von mir sagen, eigentlich gibt's auch kein negatives Stadionerlebnis. Vielleicht denkt man, okay, du fährst halt mal nach Wembley und denkst, das ist geiler, als es eigentlich ist. Aber ist es dann nicht, weil es halt auch nur ein normales Fußballstadion ist, wo mehr Leute reinpassen als woanders. Ja, okay, wird man sicherlich schon mal gehabt haben, du vielleicht auch dieses Gefühl. Aber ich gehe immer wieder gerne ins Stadion, es macht mir immer wieder Spaß. Ich war jetzt tatsächlich am Sonntag ganz spontan beim Spiel von Stuttgart gegen Leipzig, weil das neben der Arena war, wo die Handballerin von Borussia Dortmund, herzlichen Glückwunsch natürlich an dieser Stelle, den DHB-Pokal gewonnen haben. Und da war ich mit einem Freund und ja, dann wollte der sich noch ein Bierchen holen und mal gucken, wie das Stadion von außen aussieht, wenn es beleuchtet ist. Und dann hat uns einer angequatscht, ob wir Tickets haben wollen. Haben wir dann zu deutlich reduziertem Preis noch zwei Tickets bekommen, direkt neben der Cannstatter Kurve und ja, warum nicht? Ja, also ich finde, das kann man immer wieder mitmachen und ich werde vielleicht demnächst auch nochmal so einen Trip starten. Ist natürlich immer schwierig, ja, weil die Spiele finden dann im Prinzip nur als Länderspiele statt, in dem Moment, wo eine Bundesliga-Pause ist. Das ist immer so ein bisschen das Dilemma, aber gut, man will sich ja auch nicht beschweren. Wir sprechen jetzt über Sport und sprechen noch ganz, ganz kurz über das, was beim Spiel gegen den FC Augsburg los war. Ich will überhaupt nicht ins Detail gehen. Ich finde, es war mit die beste Saisonleistung von Borussia Dortmund. Sie hätten nur mehr Tore schießen müssen, aber sonst war das sehr rund. Augsburg hat im Prinzip nichts gemacht. Sie haben ein, zwei Chancen zugelassen. Dann war das absolut in Ordnung. Aber Luca Reggiani, und ich weiß, kann das R nicht so richtig rollen, wie es eigentlich sein sollte, weil es kam auch eine Frage rein, wie spricht man den Namen eigentlich richtig aus? Und ich sage dann immer gerne Luca, aber die Freude, die er bei diesem Tor ausgestrahlt hat, was er erzielt hat, das war für mich ein absolutes Highlight in der Saison und übrigens auch für alle anderen auf der Tribüne, die um mir rumstanden, die haben genau das Gleiche gesagt. Guck mal, wie der abgeht, guck mal, wie ehrlich diese Freude ist. Und das fand ich super positiv und deswegen, alleine deswegen, Jochen, hoffe ich, dass der jetzt den Rest der Saison fast immer spielt. Nur deswegen, weil der etwas zurückgebracht hat zu den Leuten, was sie ein bisschen vermisst haben, diese ehrliche Freude.
Ja, ich fand's auch total geil. Also sehr kindliche Freude natürlich auch, vor allem, dass er dann da raus ist und gleich zu Samuele Inacio oder der ihn mehr oder weniger empfangen hat. Das war so ein bisschen, es hat mich erinnert an Tom Rothe, der ja damals, glaube ich, beim allerersten Spiel sogar schon gegen Wolfsburg zu Hause, müsste es gewesen sein, auch auf die Südtribüne ein Tor geschossen hat. Der hat sich nicht so ganz, also nicht so krass gefreut, aber da ist ja jeder unterschiedlich quasi. Aber ich fand es auch, das war fast schon einer der Momente der Dortmunder Saison, würde ich behaupten. Und ja, ich meine, dadurch ist er jetzt auch etwas prominenter auf die Fußballlandkarte gekommen. Und ich finde, der spielt sein Ding souverän runter. Solide, mit einem großen Selbstverständnis auch. Ist natürlich im Passspiel jetzt häufiger mal auf Sicherheit bedacht, aber das ist überhaupt kein Problem in dem Alter. Und die Sicherheit kommt ja mit jedem Spiel, das man macht. Also Niklas Süle ist keine Option, ist jetzt wieder fit, aber ist keine Option. Er hat keinen Vertrag mehr für die neue Saison. Also macht es eigentlich keinen Sinn, den weiter einzusetzen. Reggiani macht's gut, wie auch immer man ihn ausspricht. Ich hätte es jetzt auch so gemacht wie du, aber ja, also ich gehe davon aus, dass die letzten 8 Spiele sind es jetzt, glaube ich, noch, dass man die immer mal wieder mit ihm bestreiten wird.
Ich hoffe sehr, dass dass Niko Kovac das durchzieht. Irgendwann wird ja Rami Benzibaini wieder zur Verfügung stehen. Das wäre ja dann ein Kandidat, der da wieder reinrutscht. Dann hätte man wieder die Standardachse mit Anton, mit Schlotterbeck und Benzibaini, die größtenteils in dieser Saison gespielt hat. Aber Schlotterbeck ist aus meiner Sicht links ein bisschen besser als in der Zentraldefensive aufgehoben. Und dann könnte man halt mit Reggiani rechts spielen. Und ja, wenn er dann nicht direkt im Zentrum ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher für ihn, weil er hat dann hinter sich immer einen, der die Kommandos gibt, mit einem Waldemar Anton, der ihm sagt, wie er auch laufen muss, der vielleicht dann auch nochmal aus dem Zentrum rausgehen kann, um dann mal auszuputzen, falls Reggiani irgendwie einen Fehler unterläuft. Hast du denn das Gefühl, wenn du ihn so siehst, du hast ja gerade gesagt, es war fast noch eine kindliche Freude, dass er die Anlagen hat, die ihn dazu befähigen, dauerhaft auf Bundesliga-Niveau zu spielen? Ich sage nicht unbedingt auf Borussia Dortmund-Niveau, das wird man dann irgendwann sehen. Aber klar, wie du schon meintest, ne, Passspiel, dass er auf Sicherheit bedacht, ich finde das nicht schlimm, da soll er erstmal reinfinden. Also wie schätzt du das insgesamt ein, die Lage für ihn dauerhaft auch beim BVB?
Ich glaube gut, also ich meine, klar, wir haben jetzt diesen Eindruck, den man jetzt eben von ihm hatte. Wir haben nicht 37 Trainingseinheiten angeguckt etc. Ich habe ihn auch nicht so intensiv in der Jugend verfolgt, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass er die Anlagen mitbringt, wenn er jetzt schon auf diesem Level performt und überhaupt bei diesem Verein ist, dass sich das verstetigen kann, dass da noch viel Entwicklungspotenzial ist, um eben auf dem Niveau sich zu etablieren. Und alles, was ich bisher sehe, sagt mir, das scheint möglich. Und ich meine, diese Nummer mit dem Passspiel, der hat ja schon den ein oder anderen linienbrechenden Pass versucht. Dann hat man noch einen Trainer, der auch sagt, was er zu tun hat. Also das soll jetzt auch nicht negativ konnotiert sein. Natürlich sucht er mehr die Sicherheit. Das hat Joe Bellingham auch die ganze Zeit gemacht am Anfang und macht es ja teilweise immer noch. Für mich völlig in Ordnung. Und er ist, ich sage jetzt mal ganz in klassischer Niko Kovac-Manier, er ist Verteidiger, er muss als allererstes verteidigen. Die Geschichten hat er ganz ordentlich gemacht. Gegen Leipzig nicht unbedingt, aber da hätten wir wahrscheinlich viele hinstellen können. Gegen Diomande, das wäre nicht gut gegangen. Und von dem her könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch jetzt mit dieser Devise des BVB wieder mehr auf jüngere Spieler setzen zu wollen. Also zumindest der Ausgesprochenen, ob es dann in der Praxis so ist, steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber das wird schon ein Kandidat sein, um nächstes Jahr da fester Bestandteil und Rotationsspieler auch werden zu können. Könnte ich mir gut vorstellen.
Was ich mich ja frage, ist, wenn jetzt so ein Spieler wie Luca Reggiani dann mal einen Fehler macht, glaubst du, alle, und damit meine ich uns als Medien, damit meine ich die Fans auch, damit meine ich auch natürlich die Verantwortlichen, ihm so einen Fehler eher verzeihen als einem Benzibaini, Jan Schlotterbeck oder Anton?
Ja, müssen sie ja. Also alles andere wäre ja verrückt. Ganz ehrlich, wenn der jetzt einen ersten groben Patzer hat, so einem 18-Jährigen gleich übers Maul fahren oder den dann gleich rausnehmen etc. Also das drum heißt es ja, die sollen sich keine Gedanken machen, die sollen frei aufspielen. Fehler gehören dazu. In jedem Dortmunder Spiel passieren genügend Fehler, auch hinten. Von dem her, also das glaube ich nicht. Und vor allem, die wissen ja auch um die Symbolwirkung, die meiner Ansicht nach ja auch noch so ein bisschen mit diesem Jubel zusammenhängt. Das war ja schon, das steht ja schon symbolisch für so eine Sehnsucht, die auch die Dortmunder Anhänger in den letzten Jahren immer mehr entwickelt haben oder eigentlich schon immer auch da war. Ein junger Kerl, ob er jetzt aus Deutschland kommt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ein junger Kerl aus der Jugend heraus, der für die Profis spielt und seine ersten Gehversuche macht, da sind die Leute total leidenschaftlich, unterstützend und freuen sich riesig, dass das jetzt eben zum Beispiel jetzt am Wochenende geklappt hat mit diesem Treffer. Und nee, von dem her, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass dem erstmal ordentlich verziehen wird. Aber es kommt halt auch darauf an, also man muss halt dann auch liefern. Das ist es. Du kannst jetzt nicht 5 Chancen haben und die dann nicht wahrnehmen. Ich weiß nicht, letztes Jahr war auch natürlich eine schwere Situation, aber jemand wie Kaba, den sie hochgezogen haben als Linksverteidiger Backup, der sieht dann eben im ersten Spiel in wenigen Minuten schon gelb-rot, kam, glaube ich, gegen Leverkusen dann mal, wo alle gefehlt haben, hinten rein, sah nicht besonders gut aus. Ja, also kann man jetzt nicht hundertprozentig auf den Spieler dann immer schieben, sind auch immer äußere Umstände, die da mitspielen, aber man muss die Chancen auch nutzen und da macht Reggiani absolut einen Top-Job bisher, würde ich behaupten.
Ich glaube, was das angeht, sind die Chancen für Reggiani gerade relativ gut, weil natürlich dann auch alle sagen, also wenn du mit den Leuten hier sprichst, die sagen alle das Gleiche, ja, Zweiter werden wir eh, also relativ wahrscheinlich. Champions League ist eine sichere Nummer, das können wir nicht mehr verpassen. Und dementsprechend, lass den Jungen spielen. Und ich glaube, dass das viel bessere Voraussetzungen sind. Du hast ja gerade Kaba angesprochen in der Saison, wo er dann die gelb-rote Karte dann auch gesehen hat. Das war für ihn, glaube ich, ein richtiger Killer. Ja, also der hatte danach nicht wieder eine Chance. Und zu Beginn dieser Saison mit Filippo Mane auf St. Pauli war es nicht groß anders. Rote Karte gesehen, danach hat der Junge eigentlich nie wieder eine richtige Chance bekommen. Und ich weiß ja auch von vielen Kollegen und so weiter, dass der wirklich alle Anlagen mitbringt, auch spielerisch ein sehr guter Verteidiger zu sein, wenn es um die Spieleröffnung geht, darum, wie du das Spiel aufbaust. Und das ist etwas, da scheint Reggiani jetzt einfach einen Vorteil zu haben in der Situation, wie du gesagt hast, es kommt immer auf die Umstände an und die scheinen tatsächlich bei ihm herausragend gut zu sein, aufgrund der Gesamtkonstellation, aufgrund der Ruhe, die auch jetzt im Verein herrscht, zumindest mal aktuell. Ja, also klar, man ist aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden, auch sehr unglücklich national, sehr bescheiden international, aber da redet ja keiner mehr drüber. Jetzt spielen sie am Wochenende gegen den HSV. Wenn sie da wieder gewinnen, Reggiani ein ordentliches Spiel macht, kann ich mir schon vorstellen, dass er bis zum Saisonende immer von Anfang an auf dem Platz steht. Also die Chance sehe ich schon. Oder siehst du das ganz anders?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Also die Möglichkeit ist da. Durch den letzten Spieltag ist der Punkteabstand nochmal vergrößert worden. Natürlich kommen jetzt nochmal eben diese Spiele gegen Hoffenheim und Stuttgart. Man hat gesehen, wie schon auch letztes Jahr in den Dortmunder Saisonendspurt, das hat ja niemand mehr für möglich gehalten, dass da noch was geht in Richtung Champions League. Also da passiert noch einiges. Da wird es auch viele kuriose Ergebnisse oder unerwartete Ergebnisse geben, je späteren Zeitpunkt der Saison so. Von dem her ist ein bisschen, und Kovac ist einer, der auf Sicherheit bedacht ist, ist ein bisschen Wabonk spielt, glaube ich, aus seiner Sicht. Jetzt permanent ihn durchspielen zu lassen, koste es, was es wolle, das wird nicht passieren, da lege ich mich fest. Das glaube ich nicht. Aber jetzt, es gibt keinen Grund mehr, einen Süle einzusetzen. Can fehlt auch, also die Tür ist offen. Und das ist ja auch mit Filippo Mane, was du jetzt angesprochen hast. Das ist ja genau dieses von den Profis oft viel zitierte Timing. Man braucht auch, es muss auch immer das richtige Timing sein, oder wie ich jetzt gerade meinte, die Umstände. Mane hat einfach saumäßiges Pech gehabt. Und Reggiani hat jetzt das Glück gehabt, dass da die Tür aufgegangen ist. Jetzt köpft er das Ding noch rein und so weiter. Also der schwimmt ja gerade auf der Welle, die Mane nie erklommen hat, die er nie bekommen hat. Ja, kurz davor war und es sah eigentlich alles ganz gut aus, aber dann eben auch mit den permanenten Verletzungen, da hat wieder eine zugeschlagen und ja, dann ist das am Ende dieses Timing und ja, für den Saisonendspurt. Ich kann es mir gut vorstellen, dass er ihn jetzt häufiger bringt. Und selbst wenn nicht, also selbst wenn er jetzt nicht 8-mal in Folge spielt, er wird auf jeden Fall häufiger noch kommen und man wird ihn noch sehen und er wird die Chance, die ihm jetzt da dargelegt wurde, die wird er weiter nutzen, könnte ich mir gut vorstellen.
Es ist ja sowieso eine interessante Konstellation, vielleicht die interessanteste überhaupt. Was passiert bei Borussia Dortmund in der Defensive? Noch ist nicht offiziell, dass der Vertrag mit Emre Can nochmal verlängert wird. Der wird aber locker bis Ende des Jahres kein Spiel mehr machen. So, selbst wenn du den Vertrag verlängerst. Das heißt, die komplette Hinserie musst du dir halt überlegen, wer ersetzt ihn im Kader. Man hat Filippo Mane, man hat Luca Reggiani, man hat Waldemar Anton, man hat Rami Benzibaini. Das sind schon mal vier. Eigentlich bräuchtest du, ich sage mal, 5 bis 6. Das wäre die Optimallösung. Das heißt, Nico Schlotterbeck, wenn er denn bleibt, wäre der 5. Spieler. Und darüber sprechen wir jetzt, denn du hast tatsächlich ja interessanterweise mit einem Jugendfreund von ihm, das muss man glaube ich so sagen, die beiden sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, mit Antonis Papadopoulos ein langes Interview geführt. Der spielt jetzt mittlerweile in der Schweiz beim FC Lugano und der hat ja beim BVB auch gespielt in der Saison beispielsweise, wo sie das Champions League-Finale erreicht haben. Er hat halt nicht das passende Timing gehabt. Ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie er das so dargestellt hat, dann auch bei einem Verein wie Borussia Dortmund unterwegs zu sein? Hat er mit dir darüber gesprochen, wie schwierig das ist, in so eine Profimannschaft reinzukommen? Ein paar Einsätze hat er ja gehabt.
Ja, also das ist auch wieder so eine Sache des Timings. Er hatte Glück gehabt, dass er in der Vorbereitung hochgezogen wurde. Kaum ist er aus Halle in der dritten Liga zum BVB gewechselt. Klar, als Sechser in die zweite Mannschaft des BVB. Plötzlich geht die Vorbereitung los und er ist nicht als Sechser bei der zweiten Mannschaft des BVB, sondern als Innenverteidiger bei der ersten Mannschaft. weil eben Spieler verletzt waren und weil die, gerade Hummels zum Beispiel, war dann noch im EM-Urlaub, so war es gewesen. Und dann hat er da halt mitgemacht und durfte dann auch, weil sich das ja gezogen hat, durfte auch im DFB-Pokal in der ersten Runde in Wien-Wiesbaden war es, glaube ich, an der Seite von Manuel Akanji, der war dann da wieder zurück, durfte dann verteidigen. Und eigentlich, darüber haben wir dann gesprochen, eine Woche später, Bundesliga-Auftakt gegen Frankfurt, ist diese Personalsituation hat sich nicht großartig entspannt. Er wäre eigentlich wieder dran gewesen. Offensichtlich hat auch Marco Rose, war damals Trainer, ihm gesagt, das passt alles und das sieht gut aus und hat auch öffentlich sich recht positiv über Papadopoulos geäußert. Aber hat dann natürlich trotzdem Axel Witzel zurückgezogen, hat ihn als Innenverteidiger spielen lassen. Papadopoulos wurde, glaube ich, noch für 20 Minuten ungefähr eingewechselt. Und der ist halt sehr dankbar, dass das überhaupt funktioniert hat, dass er überhaupt beim BVB sein Debüt da mitmachen konnte, dass er regelmäßig mit so einer guten Mannschaft trainiert hat. Da war noch Bellingham da, da war noch Haaland da. Und der ist dann halt gependelt. Der hat regelmäßig Spielpraxis bekommen als Leistungsträger und einer, der vorangeht in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft, regelmäßig bei den Profis trainiert. Nico Schlotterbeck ist sein allerbester Kumpel. Die kennen sich, seit sie 4 Jahre alt sind zusammen aufgewachsen und haben bei verschiedenen Vereinen gespielt, jeden Tag gebolzt. Der hat jetzt nicht irgendwie im Nachhinein gesagt, ja, ich hätte mir dann da mehr gewünscht etc., sondern der war eigentlich froh. Der hat sein Champions-League-Debüt da gegeben, der stand eben mit Schlotterbeck und die Eltern auf der Tribüne von beiden, stand da auf dem Platz. Da haben die meisten Profis verspürt eine riesen Dankbarkeit. Ich habe natürlich auch mit ihm drüber gesprochen, dass es da recht früh Transfergerüchte um ihn gab und der eigentlich immer wieder vor dem Absprung stand und der nie wirklich so funktioniert hat. Es gab dann auch einmal einen Winter, da hat Dortmund Henry Blank nach Salzburg verkauft und dann gab es eben Wechselverbot für Papadopoulos, nur für den Fall der Fälle. Deswegen hat sich das etwas gezogen und er ist dann ablösefrei gewechselt, aber der ist total fein, der denkt da zurück nur noch positiv und sagt, er hat da unglaublich viel gelernt, ist als Fußballer gewachsen und der hatte eigentlich, das ist sozusagen, was das Timing jetzt angeht, er hat ein gutes Timing, nämlich, dass er sich da zeigen konnte, aber es waren dann halt auch nicht Dutzende Leute verletzt oder sonst wie sind gewechselt, sodass da eine Tür aufgegangen ist. Und dann war eben einer wie Blank, der wurde dann halt intern als doch höher bewertet oder eingestuft und dann kam halt er zum Einsatz. Also so kann es halt auch laufen.
Ja, du hast es gerade dann auch erwähnt. Das ist ja im Prinzip, auch wenn du es ein bisschen anders ausgedrückt hast, für ihn ein richtiges Sprungbrett gewesen. Ja, er konnte ein paar Spiele machen bei den Profis von Borussia Dortmund. Du hast gerade auch gesagt, er kam aus Halle, aus der dritten Liga. Und jetzt spielt er in der Schweiz in der ersten Liga. Und das ist natürlich dann schon nochmal was anderes. Er kann dann vielleicht mal, ich weiß nicht, wie Lugane gerade dasteht, aber perspektivisch eventuell mal Europapokal spielen. Und das wäre vor ein paar Jahren ja gar nicht denkbar gewesen. Also schon interessant, dass er auch dankbar ist, dass er die Gelegenheit hatte, weil ich kann mir schon vorstellen, dass manche dann vielleicht frustriert sind, dass nicht mehr daraus geworden ist. Aber er kann ja am Ende mit seinem Hobby Geld verdienen. Das ist ja jetzt mal der Fakt. Also er lebt von seinem Hobby, wie sie als kleine Jungs angefangen haben zu kicken. Das ist ja dann immer der Klassiker. Auf dem Bolzplatz oder in der Schule, auf dem Schulhof und sowas. Und am Ende verdient er seinen Lebensunterhalt mit Fußball. Kann da wahrscheinlich sehr gut von leben, auch wenn die Schweiz teuer ist. Aber ich finde das ganz wunderbar. Nicht jeder Jugendspieler, der bei Borussia Dortmund spielt oder Spieler der U23, kann hinterher beim BVB spielen. So viele Plätze gibt es nun mal im Kader nicht. Und die holen ja von extern auch nochmal ganz anderes Niveau dazu. Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Hat er ein bisschen eigentlich verraten, wie der Typ Nico Schlotterbeck so tickt?
Ja, lass mich noch kurz einhaken bei dem, was du gesagt hast. Ich glaube, ist das auch ein bisschen Typsache. Er ist halt mit dieser Pendelei, mit maximal Abschlusstraining in der zweiten Mannschaft und dann dort spielen, ist halt gut klargekommen. Habe ich auch schon mit anderen gesprochen in den früheren Jahren, die sich dann nicht zu einer Mannschaft wirklich zugehörig gefühlt haben und die dann da so ein bisschen die Identifikation mit dem Verein nicht so richtig hinbekommen haben. Für ihn war das kein Problem, der war einfach schlicht dankbar. Und eben dieses, wie du sagst, Sprungbrett hat ihm jetzt ermöglicht, also Lugano ist aufgestiegen vor 10 Jahren, war seitdem nie schlechter als Platz 5. Wohl wissend, dass da jetzt keine Liga ist mit 39 Mannschaften natürlich, aber die spielen relativ regelmäßig international und er ist eben dann dahin gegangen und hat dann gleich, Conference League Quali am Ende gespielt und auch Gruppenphase. Also der hat jetzt da in 2 Jahren 100 Spiele gemacht auf höchstem Niveau oder auf einem Niveau, das er zuvor noch nicht kannte, regelmäßig international. Der stand auch schon vorm Abgang Richtung Legia Warschau, warum auch immer das jetzt geiler sein soll als Lugano, muss er selber wissen, vermutlich finanziell. auch eine andere Geschichte, aber das hat sich für ihn jetzt voll und ganz gelohnt. Deswegen macht es gar keinen Sinn, dass er zurückguckt und irgendwie sagt, das war irgendwie blöd in Dortmund oder ich hätte irgendwie schon ein halbes Jahr früher am liebsten gehen wollen. Es ist, wie es ist und es ist für ihn wunderbar ausgegangen. Und die Nummer mit Nico Schlotterbeck, natürlich, das ist so quasi der hintere Teil des Interviews gewesen. Da ging es um so bunte Sachen. Wer hat da einen krasseren Ehrgeiz auf dem Bolzplatz gehabt? Nico Schlotterbeck muss offenbar der gewesen sein, der immer den Ball mitgebracht hat. Und dann haben die sich halt gebattelt. Und der Schlotterbeck hat auch gern mal provoziert. Das kann er offensichtlich bis heute ganz gut mit ein paar Sticheleien und Sprüchen. Und ab und an hat er halt dann den Ball eingepackt, nachdem er das letzte Spiel gewonnen hat und ist nach Hause, weil der mit dem Ball, der bestimmt natürlich. Und wer dann nach Hause geht, gibt es ja keinen Ball mehr. Und über solche Dinge haben wir dann da quasi geredet.
Ist nachzulesen auf eurer Seite auf spox.com, ist, glaube ich, richtig, oder?
Ja.
Also gerne mal vorbeischauen. Und ab morgen gibt es dann noch ein anderes Interview zu lesen, wenn ich nach wie vor auf dem aktuellen Stand der Dinge bin. Und zwar mit einem, der in Dortmund zur Vereinslegende geworden ist, das kann man auf jeden Fall so sagen, mit Sven Bender. Was ist denn Sven Bender in so einem Gespräch für ein Typ?
Ja, also erstmal mein Stand ist auch, dass es morgen kommen soll sozusagen. Es hätte jetzt eigentlich heute schon kommen sollen, aber es sind immer so ein paar interne Diskussionen, wie die Themen platziert werden. Stand jetzt morgen, genau. Ja, super Typ. Ich habe mit dem auch schon vor 12 Jahren, glaube ich, war es, in La Manga im Wintertrainingslager als Spieler vom BVB ein Interview geführt. Und der ist unglaublich bodenständig, ein unglaublicher Profi, auch in seinen Antworten. Also der redet druckreif. Das ist so Mats Hummels Niveau, würde ich jetzt behaupten. Sehr eloquent, sehr schlau, das stellt man, muss ich so deutlich sagen, schon auch immer recht schnell fest, wenn man mit Fußballern spricht, wie es da so bestellt ist und mit welcher Tiefe man auch so ein Gespräch führen kann. Das ist eigentlich immer das Entscheidende und es war sehr, sehr relaxed. Ich habe den Besuch, der ist Trainer momentan in Unterhaching. Ich habe da eine Dreiviertelstunde, bin ich da hingefahren und habe ihn dann da vor Ort gesehen. Ich habe ihn davor noch auf dem Trainingsplatz ein bisschen mir angeschaut. Der steht noch da, drahtig wie eh und je. Also niemand würde auf den Gedanken, ich meine, der ist 36 erst und hat schon vor 5 Jahren die Karriere beendet. Also der könnte noch locker im BVB-Mittelfeld zumindest hinplatziert werden und man würde nicht sagen, Mann, hat der schon einen Bauch oder der wirkt irgendwie unfit, sondern Bender wie eh und je. Und also ein richtig, richtig cooler, bodenständiger Kerl. Wir haben auch der hat die Karriere mit seinem Bruder zusammen beendet, sind sofort wieder in die Heimat gezogen und dann haben sie da in ihrem Heimatverein, den sie in der E-Jugend verlassen haben, wo immer noch Kumpels von der damaligen Zeit spielen, mit denen haben sie nochmal eine Saison gespielt und da waren auch alle total begeistert, wie bodenständig da die beiden Bender-Zwillinge da waren. Und da haben wir drüber gesprochen, wie kann man sich das in 15 Jahren Profifußball bewahren etc. Und da sind, also ich will jetzt nicht zu viel versprechen quasi, aber es waren wirklich ein paar sehr prägnante und vielsagende Antworten, die er da gegeben hat.
Was ist er denn für ein Typ Trainer? Weil er war als Spieler natürlich einer, der sich wirklich in jede Aktion reingeworfen hat. Ich glaube, alle BVB-Fans erinnern sich noch an die Grätsche auf der Linie in München damals. Ja, es war natürlich so die Sven Bender-Szene seiner Zeit bei Borussia Dortmund, aber ist der denn an der Seitenlinie dann emotional oder hat der im Training auch viel dirigiert und viel unterbrochen? Was ist das so für ein Typ Trainer?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, Haching-Spiel habe ich mir noch nicht angeguckt, das kann ich nicht ganz genau beurteilen. Jetzt in den Trainingseinheiten, also ich habe auch zu ihm gesagt, das war eine ganz coole Übung, die er da gemacht hat. Ich habe so eine Viertelstunde oder so habe ich noch gesehen. Das war viel Torabschluss und ja, da, also das wäre jetzt, glaube ich, zu viel gesagt, wenn ich da jetzt zu viel oder zu großartig heruminterpretieren würde. Da ging es locker zu, aber es war ordentlich auch Zug drin. Also die haben da auch aus kürzester Distanz aufs Tor geschossen und dann da teilweise ordentlich daneben gehämmert. Und da hatte dann die Leute schon, ja, gemaßregelt, nenne ich es jetzt mal, aber im Rahmen normal, mir ist jetzt nichts Krasses weder in die eine noch in die andere Richtung aufgefallen, aber bei dem Gespräch kam halt eben raus, er war ja eben beim BVB, wie er meinte, an der Perfektion und er hat sich dann bewusst für den Schritt entschieden, nicht dort bei der Perfektion weiterzumachen, sondern er nannte das, der hat so ein Bild gemacht mit Stufen oder Treppen, er ist dann 4-5 Stufen lieber nach unten gegangen, so wie er es als Spieler auch gemacht hat, die ist er ja dann nach oben gegangen, diese Stufen. Und genauso möchte er es jetzt als Trainer auch machen. Er möchte unten die Erfahrungen sammeln, um ein kompletterer Trainer zu werden und eine komplettere Sicht zu haben. Und dafür waren jetzt zwar die Erfahrungen, die er da auf Dortmund-Niveau gemacht hat, auch sehr wertvoll. Jetzt zum Beispiel weiß er jetzt, was er von einem Mitarbeiter verlangen kann, weil er war ja letztlich auch noch Mitarbeiter von Edin Terzic damals und hat auch, wie er meinte, mit dieser Geschwindigkeit Analysen machen, vor der Mannschaft sprechen, Matchplan entwickeln und dann geht's 3 Tage später wieder weiter und saß bis tief in der Nacht und so weiter. Da hat er schon auch zu knabbern gehabt. Ja, aber das waren jetzt alles Learnings und es spricht ja für ihn, dass er dann nach Unterhaching zurückgeht, ein Verein, der auch überhaupt nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, gerade eben abgestiegen ist. Und ja, es gibt einen, also nur Platz 1 berechtigt zum sofortigen Wiederaufstieg. Ja, das sagt eigentlich alles über ihn aus, meiner Ansicht nach.
Es sagt sehr, sehr viel über ihn aus, dass er auch so reflektiert ist zu wissen, vielleicht ging das zu schnell, da beim BVB ins Trainerteam zu stoßen. Ja, vielleicht war das auf dieser Treppe, die du jetzt gerade auch nochmal skizziert hast, eine Stufe zu viel, eine übersprungen oder 2 oder sogar 3 übersprungen zu einem Champions-League-Teilnehmer, ohne wirklich viel Trainererfahrung zu haben. Aber ich frage mich, ist denn wirklich dann am Ende seine Ambition, mal in der Bundesliga zu trainieren? Weil er hat natürlich dann jahrelang in Dortmund gespielt, dann nochmal kurz mit seinem Bruder Lars zusammen bei Bayer Leverkusen. Und da konnte er ja fast mehr oder weniger selber immer entscheiden, weil entweder verlängerst du den Vertrag, ich glaube, der BVB hätte bestimmt vielleicht nochmal verlängert, hätte auch da seine Karriere beenden können. Da hast du noch ein bisschen mehr in der Hand. Als Trainer kannst du natürlich auch mal rausgeworfen werden mitten in der Saison. Und wenn du jetzt sagst, der ist so bodenständig, dann stelle ich mir Sven Bender eher so vor nach dem Motto, ja, der ist lieber 10 Jahre Trainer von 1860 und hat da eine gute Zeit, anstatt in der Bundesliga von einem Verein zum anderen zu gehen.
Ja, also für die Löwen würde ich es mir wünschen, dass die mal einen Trainer haben, der 10 Jahre bleibt und dann auch noch so eine Identifikationsfigur wie einer von den Benders. Ja, schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass er natürlich schon nach Höherem strebt. Aber er hat selber, also ich könnte jetzt auch sagen, lies doch das Interview morgen und dann steht das natürlich meiste da auch drin.
Absolut.
er hat natürlich auch skizziert, dass er will versuchen, der beste Trainer zu sein, der er sein kann. Wohin das führt, keine Ahnung. Ich habe ihn auch gefragt, ja, was ist, wenn du jetzt nicht aufsteigst und es eben nicht dann eine Stufe weitergeht, weil dann bleibst du ja nochmal ein Jahr in der 4. Liga. Und dann hat er gesagt, also hat er mehr das Projekt sozusagen. Die haben dann natürlich nach dem Abstieg haben die einen Neustart ausgerufen und der Neustart ist ja jetzt nach einem halben Jahr noch nicht rum. Und solange das so weitergeht und man da bei der Sache dran bleibt, dann ist er hat Vertrag und dann bleibt er auch dabei. So hat er das jetzt gesagt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass sich das so hinentwickelt, dass der natürlich auch irgendwann mal in der Bundesliga rauskommt. Letztlich war es auch so, dass der DFB bei ihm oder bei den beiden angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen euch, weil Spieler, die oder Jungs auch Charaktere, die solche Werte vertreten wie ihr, das stirbt immer mehr weg und ihr müsst das implementieren. Und ja, schwer zu sagen jetzt oder zu prognostizieren, wie das jetzt weitergeht für ihn, der jetzt gerade mehr oder weniger angefangen hat und in der 4. Liga ist, aber die sind voll Fußball verrückt, die kennen das nur so. Er hat auch gesagt, dass er dann, wo der Fußball und die ganze Struktur darum, wo das weg war, ist schon auch in ein Loch gefallen, fand es natürlich geil, konnte machen, was er wollte, in den Tag hineinleben, aber hat schon auch dann zwischenzeitlich vermisst, weil sie es halt einfach nicht so kennen. Jetzt ist er wieder drin, hat jetzt keine 5 Jahre Pause gemacht, ist wieder in dieser Struktur, Schlag auf Schlag, wieder Teil des Fußballs und ich glaube, da kommt er und will er so schnell nicht raus.
Ja, und der kann ja locker noch 30 Jahre Trainer sein. Und dann ist er nicht mal 70. Also von daher, ja, also ich bin sehr gespannt, was mit ihm passiert, welchen Weg er machen wird. Und natürlich, also sehr gerne vorbeischauen aufs Box. Da gibt es dann ab Mittwoch, wir wissen die Uhrzeit nicht, ja, Jochen vielleicht selber auch noch nicht so genau, aber da gibt es dann dieses sehr, sehr interessante Interview mit Sven Bender zu lesen. Und interessant ist es auch auf schwarzgelberunde.de. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Da findet ihr alle Informationen rund um diesen Podcast auch, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Format zu unterstützen. Auch finanziell, wenn ihr das tun möchtet, zum Beispiel indem ihr Merchandise kauft oder eben monatlich ein kostenloses, ich nenne es jetzt mal Abo, abschließt. Das ist auch möglich. Und vergesst nicht auch auf Social Media ein bisschen Werbung zu machen, das ist das eine, aber vor allem auch Leuten davon zu erzählen, dass es dieses Format gibt. Ich habe hier einen Namen auf meiner Liste, der fiel auch gestern in unserem Gespräch, als wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben, worüber wir heute reden werden. Und es ist ein Name, von dem sicher war, dass er irgendwann bei Borussia Dortmund auftauchen würde. Das ist der Name Alexandra Popp. Und das ist eine Geschichte, die auch am Wochenende für viel positive Stimmung rund um Borussia Dortmund gesorgt hat. Und normalerweise sprechen wir hier in diesem Format nicht über den Frauenfußball. Aber da ich Alexandra Popp auch selber kenne und weiß, was für ein herzlicher, authentischer und ehrlicher Mensch sie ist, war es mir auch ein Anliegen, jetzt auch mal darüber zu sprechen. Das ist nicht irgendeine Verpflichtung für die Frauenfußballabteilung von Borussia Dortmund. Das ist etwas, was meiner Meinung nach ein bisschen darüber hinausgeht. Wie siehst du das?
Ja, voll. Also das ist natürlich auch eine Signalwirkung mit, also so ein solcher Transfer, der in den gesamten deutschen Frauenfußball ausstrahlt. Und er untermauert natürlich auch, wenn man das jetzt wieder einengt, nur auf den BVB betrachtet, er untermauert auch brachial natürlich die Ambitionen, die haben. Die Abteilung wurde, glaube ich, Ende 2020 gegründet. Das sind noch nicht mal 6 Jahre. Jetzt gab ein Aufstieg nach dem anderen in derselben, also nicht in derselben, oder wann war das? Wo der den Ralf Kellermann, wo sie den verpflichtet haben,
ja,
war
ja auch nur das kurz vorher.
Ja, eben. Also, und da habe ich bin kein Frauenfußball-Experte, aber da habe ich mir sagen lassen, und es war ja überall zu lesen, der ist wohl auch offensichtlich der absolute Heilsbringer gewesen in den letzten 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen. Und also, dass ein Sportdirektor installiert wird, dass es derjenige ist, dass man, klar hat man auch Glück, in Anführungszeichen, bei Alex Popp, dass sie eben BVB-Fan ist und noch dazu eine der besten deutschen Spielerinnen aller Zeiten. Und so auch wieder Timing vielleicht hat das dann so gut geklappt, dass die jetzt eben auch sagt, selbst wenn es dann die dritte Liga bleibt und die Frauenmannschaft nicht aufsteigt direkt wieder, dann bleibe ich da dabei und dann möchte ich da die Strukturen professionalisieren und schauen, wo wir da weiter dran arbeiten können, den Frauenfußball nach vorne zu bringen. Und das ist also meiner Ansicht nach ein absolut vorbildliches Projekt, das der BVB da 2020, glaube ich, wie gesagt, an den Start gebracht hat. Auch, dass es eben von unten nach oben gehen soll. Und ja, also ich bin begeistert, könnte ich fast sagen. Wie die das jetzt eben hinbekommen haben. Und meiner Ansicht nach ist das auch sehr eng verknüpft. Klar, Svenja Schlenker, die kann ich nicht so ganz genau einschätzen. Die kenne ich noch nicht so gut, aber Carsten Kramer kenne ich einen Tick besser. Und das ist einfach ein Macher. Das ist ja für ihn das absolute Steckenpferd, der Frauenfußball im BVB. Und ich meine, so ein solcher Coup zeigt auch, der setzt um.
Ja, vor allem Der macht da, was das angeht, keine Gefangenen. Also das wird durchgezogen. Ja, das ist auch glaubwürdig. Und ich fand es auch sehr gut. Es gab ja hier in Berghofen einen Zweitligisten bei den Frauen. Und da hätte man ja irgendwie clever die Lizenz übernehmen können. Da gibt es ja dann irgendwie Möglichkeiten. Das hätte man ja auch machen können. Dann hätte man nur einmal aufsteigen müssen. Aber ich finde es schon sehr gut, dass man diesen sympathischen Weg gegangen ist. Dass man gesagt hat, man fängt ganz unten an und man baut das von unten auch auf. Und es kann jetzt auch in dieser Saison tatsächlich mal schief gehen, was unter anderem daran liegt, dass sie in einem Spiel dann mal eine Spielerin eingesetzt haben, die nicht spielberechtigt war. Und jetzt müssen sie darauf hoffen, dass die zweite Mannschaft des ersten FC Köln da noch Punkte lässt und sie irgendwie dran vorbeiziehen können. Tordifferenz ist besser, 3 Punkte Rückstand sind es und es sind auch noch einige Spiele zu spielen. Also trotzdem hat Alex Popp ja auch gesagt, ich wollte nicht erst kommen, wenn das Nest schon gemacht ist und mich einfach hier hinsetzen und sagen, ja cool, okay, schön, dass ich hier nochmal das BVB-Trikot tragen kann. Und auch das finde ich unglaublich sympathisch. Und ich bin mir relativ sicher, das erste Pflichtspiel in der neuen Saison in der Roten Erde, das wird ausverkauft sein. Da kommen da nicht 2.000, 3.000, 4.000 Leute, weil sie mal kurz Alex Popp sehen wollen, sondern für mich ist Alexandra Popp der größte Name, den es bislang im deutschen Frauenfußball gegeben hat. Natürlich gab es auch Weltmeisterinnen, das ist doch gar keine Frage. Sie hat keinen WM-Titel gewonnen, aber immerhin mal eine Olympia-Goldmedaille. Ja? Das ist ja auch im Frauenfußball nochmal eine viel größere Nummer als bei den Männern. Und sie hat die Champions League gewonnen, sie hat unzählige Meisterschaften gewonnen und nochmal viel Pokale mit dem VfL Wolfsburg. Und dass die sich entscheidet, zu Borussia Dortmund zu gehen, sie ist ja auch BVB-Fan, das muss man ja auch sagen. Und man hatte schon das Gefühl, dass ihr während der ganzen Veranstaltung da am Samstag irgendwie die Tränen in den Augen standen, weil sie das emotional so mitgenommen hat. Ich finde das richtig geil. Ich bin jetzt nicht derjenige, der oft Frauenfußballspiele im Fernsehen guckt. Das mache ich eher nicht. Wenn Deutschland dann spielt bei den Turnieren, gucke ich das. So ehrlich bin ich ja dann auch an der Stelle. Aber ich glaube, dass das eine riesige Auswirkung haben wird. Die Marke mittlerweile, die Alexandra Popp selber auch ist, sie hat eine Biografie, Autobiografie herausgebracht mit der Kollegin Mara Pfeiffer zusammen, ist ein Bestseller geworden. Ja, bei einer Frauenfußballspielerin, das ist nicht selbstverständlich. Also es zeigt auch, welchen Stellenwert sie selber hat. Und dann in Kombination mit der Marke Borussia Dortmund, ihr Herzensverein. Also ich glaube, das kann nur gut gehen. Und mal gucken, wie schnell sie dann auch in der ersten Liga ankommen und wie schnell sie da auch ganz oben ankommen. Denn das wird nochmal ein schwieriger Schritt, wenn du einmal in der Bundesliga bist. Ich glaube, da werden sie sich schnell etablieren. Aber dann zu so einem Verein aufzuschließen wie Bayern München beispielsweise, die in den letzten Jahren führend waren, das ist nicht so einfach. Du hast jetzt gerade, weil du ihn erwähnt hast, möchte ich da nochmal drauf zu sprechen kommen, ein bisschen auch was zu Carsten Kramer gesagt, der jetzt auch der Sprecher der Geschäftsführung ist, hat diese Rolle von Aki Watzke übernommen. Der ist ein Macher. Deswegen möchte ich mit dir gerne noch ein bisschen über die Macher aktuell beim BVB sprechen. Lars Ricken und Sebastian Kehl, man liest es jetzt in den vergangenen Tagen immer ein bisschen mehr, haben beide noch einen Vertrag bis 2027 und aktuell plant der BVB angeblich nicht, diese Verträge unbedingt zu verlängern. Sie wollen erst mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Markus Krösche gibt dann auch das ein oder andere Interview. Das ist ein Name, der hier in diesem Umfeld schon seit einiger Zeit irgendwie rumwabert. Was glaubst du, wird denn da passieren? Was glaubst du, wäre vielleicht auch gut für Borussia Dortmund?
Ja, also ich habe jetzt keine brandheißen Insider-Informationen, aber ich meine, dass der Draht jetzt zum Beispiel von Aki Watzke zu Markus Krösche aufgrund anderer Ämter kurz ist, das hat ja schon Markus Krösche mehrfach bestätigt. Also das ist auf jeden Fall ein Kandidat und muss auch ein Kandidat sein, weil der macht super Arbeit und viel bessere haben wir nicht, mehr oder weniger. Die Geschichte, dass Kehl und Ricken intern kritisch gesehen werden, die gibt's ja auch schon länger. Also klar gibt's da jetzt wieder aktuelle Gerüchte, aber es gab auch unaktuelle Gerüchte. Das wabert schon die ganze Zeit so ein bisschen vor sich hin. Zu Recht inhaltlich, meiner Ansicht nach auch. Weil was die beiden jetzt bisher fabriziert haben, ist jetzt nicht ganz großes Ruhmesblatt. Und also wie die Entscheidung am Ende ausfällt oder was sich da entwickeln könnte, das wäre jetzt reine Spekulation. Aber was mir halt bei der ganzen Nummer fehlt, und dafür sind die ja verantwortlich, beziehungsweise Lars Ricken als Sportgeschäftsführer und dann ausführend Sebastian Kehl, mir fehlt übergeordnet eben ja so ein bisschen die Strategie, die Leitlinie, nach welcher Fasson da jetzt eigentlich gearbeitet wird und ausgerichtet wird. Darauf sind die beiden meiner Ansicht nach auch schon in Interviews selber gekommen und haben das formuliert. Zum Beispiel jetzt auch vor der Saison Lars Ricken, der gemeint hat, es muss eine Vision geben, man muss wissen, warum er ins Stadion kommt und dafür wollen wir auch wieder auf jüngere Spieler setzen. Ja, aber das muss halt viel konsequenter mit Leben gefüllt werden, meiner Ansicht nach. Und wenn man jetzt nur rein dann schaut, wie sich der Kader entwickelt hat. Ich meine, der BVB ist in den letzten zwei Jahren Vierter und Fünfter geworden, teilweise mit Ach und Krach, war zwischenzeitlich Elfter. Diese Saison, das ist schon sehr stabil und sehr ordentlich, aber es ist halt auch seit mehreren Jahren nicht unbedingt ansehnlich. Also ich weiß nicht, ob das der Fußball ist, wegen dem die Leute ins Stadion kommen. Am Ende scheißegal, Hauptsache es wird gewonnen und man fährt die Punkte ein. Das ist alles überhaupt keine Frage, da mache ich auch keinen Vorwurf an Niko Kovac. Aber ja, das wirkt alles recht unausgegoren und ja, deswegen... Also für mich wär's sehr willkommen, wenn der Verein auch mal so Vereinsikone, was die ja beiden sind als Spieler, ja vielleicht auch mal vor die Tür setzen würde oder vorzeitig eine Entscheidung treffen würde und sagen, nee, machen wir nicht weiter, wir holen jetzt mal jemand Externen rein. Macht ja Carsten Kramer zum Beispiel jetzt mit diesem Kollegen Kellermann bei den Frauen eben auch. Von dem her, ja, das würde ich mir schon seit längerer Zeit wünschen. Klar, das ist diese übliche Debatte mit im eigenen Saft schmoren und frisches Blut von außen. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass die letzten drei Jahre völlig durch die Decke gegangen sind. Ich glaube, seit Jürgen Klopp hat kein Trainer mehr seine dritte Saison beim BVB beendet. Und da kommen wir dann nächstes Jahr an bei Niko Kovac. Also was passiert mit dem? Schwierig.
Ich höre bei dir wenig Überzeugung raus, wenn es um das Duo Ricken und Kehl geht und möchte da mit dir nochmal kurz in die Tiefe gehen. Gleich kommen wir dann noch zu den Hörerfragen und bewegen uns ja dann auch schon Richtung Zielgerade dieser Sendung. Aber da möchte ich sehr, sehr gerne nochmal nachhaken. Wie gefällt dir denn das Auftreten der beiden? wenn die Interviews geben, wenn die vielleicht mal in einem Talkformat zu Gast sind, da gibt es ja dann auch mehrere, ist jetzt egal, welches das ist, aber wenn sie dann da auch gefragt werden, überzeugt dich das oder siehst du das auch kritisch? Weil es gibt aus meiner Sicht zwei Ebenen. Einmal die Ebene, wie du intern arbeitest. Das ist für uns immer ein bisschen schwieriger zu bewerten, weil wir ja auch nicht mit dabei sind. Dann spekuliert man viel. Und dann gibt es aber noch eine andere Ebene. Und die Ebene ist, wie du Dinge nach außen artikulierst und dich verkaufst. Natürlich möchte man sich immer gut verkaufen. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich komme da zurück zu Manny Bender, der authentisch immer war, ja, also dem man Dinge abnimmt, oder Alex Popp, der man jetzt auch Dinge abnimmt. Nimmst du denn Lars Ricken und Sebastian Kehl alle Dinge ab, die sagen?
Ja, also besonders Sebastian Kehl war schon als Spieler jemand, der sehr auf seine Formulierung geachtet hat, ob jetzt beim Autorisieren von Interviews oder beim ganz normalen Live-Interviews, die er gemacht hat. Da fallen ja auch immer wieder dieselben Füllworte, um sich da noch Hintertüren offen zu lassen. Also das ist sehr defensiv bei Kehl. Bei Ricken ist es mir etwas auch teilweise zu unambitioniert. Und halt auch zu wenig forsch sozusagen, zu sehr verwaltend, anstatt vielleicht auch mal die Fantasie im Umfeld zu wecken mit solchen Aussagen. Das hat doch der Dortmunder an sich hat es doch viel lieber, wenn Nico Schlotterbeck da, natürlich ist es nach dem Spiel und mit Emotionen noch etc., aber Schlotterbeck ist so ein Typ, das ist so ein authentischer Typ, der sich hinstellt und sagt, ja natürlich wollen wir Meister werden. Selbst so ein einer, der überhaupt keinen Bock auf Interviews hat und sehr zurückhaltend ist, wie Maxi Bayer, hat es ja recht früh gesagt, ja, hey, ich bin bei BVB, wofür soll ich hier spielen? Natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir das irgendwie eine Saison lang hinkriegen. Die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, dass da viel dazugehört und dass die Bayern dann halt nicht so eine Saison spielen dürfen, wie sie es diesmal gemacht haben. Aber auch jetzt ist man ja nicht weit weg davon sozusagen. Also die hatten ja bis zum Schluss jetzt noch den Glauben bis zu dem Bayern-Spiel und auch innerhalb des Bayern-Spiels hatten sie noch den Glauben, das jetzt vielleicht noch drehen zu können. Also das, was da so ein bisschen ausgestrahlt wird, das fehlt mir da auf der Führungsebene. Das ist sehr zurückhaltend, auch immer was das Budget angeht. Da ist noch nicht mal der Transfermarkt losgegangen. Da heißt schon, wir sind wirtschaftlich limitiert, das Budget ist gering und ne, wir können nur in unserem Rahmen. Das ist alles, keine Ahnung. Ich meine, ist noch nicht allzu lang her, da hat Aki Watzke gesagt, die Vereinskasse ist gut gefüllt. Wirtschaftlich braucht sich keiner Sorgen um BVB machen. Die Kohle aus der Champions League kommt auch permanent rein. Man verkauft Spieler auch regelmäßig, nicht immer, weil man es muss, aber weil man es auch kann. Also, ja. Und man hat ja jetzt gesehen, letztes Jahr haben sie 100 Millionen Euro ausgegeben in dem vergangenen Transfersommer. Und die Mannschaft wurde jetzt nicht brachial verstärkt. Also viele von diesen Neuzugängen schwimmen ja nur mit. Einer davon hat immer noch kein Spiel über 90 Minuten gemacht, etc. Also ich glaube, an der Kohle liegt es nicht so wirklich, sondern vielleicht eben auch an der Vision, an dem Wissen, was wollen wir hier eigentlich verkaufen. Und ich glaube, dass eben, da sind wir nochmal beim Thema Carsten Kramer, das ist jemand, das ist natürlich auch ein Verkäufer, der kommt ja auch aus der Richtung. Der kann das viel besser, der kann die Emotionen wecken, der weiß, welche Sätze gehört werden wollen. Und ja, Kehl, der halt deutlich regelmäßiger vor den Mikrofonen steht, ist halt eben per se ein Typ, der das eher defensiv macht. Ist ja auch schlau, weil er will ja auch nicht zu große Erwartungen schüren.
Ja, kann ich auf der einen Seite nachvollziehen. Auf der anderen Seite hast du ja gesagt, Lars Ricken wirkt für dich eher so ein bisschen ambitionsbefreit. Ich würde es jetzt nicht zu negativ ausdrücken. Fass das mal kurz in diesem einen Wort zusammen. Und das ergänzt sich vielleicht auch nicht optimal in der Art und Weise, wie sich beide ausdrücken. Wenn du zumindest mal einen hättest, der ein bisschen ambitionierter nach außen wirkt, dann wäre das vielleicht gar nicht das Problem. Ja, dann hast du einen, der eher vielleicht mal die Erwartungen dämpfen kann und einen anderen, der die Erwartungen ein bisschen schürt. Und dann funktioniert das in der Kombination ganz gut. Glaubst du denn, Markus Krösche wäre der Typ, der Charakter, der genau das verkörpert, was Borussia Dortmund bräuchte?
Ja, also er kommt aus Paderborn, also in der völlig falschen Region wäre er da nicht. Wäre er in Dortmund, ist hier schon auch eher ein ruhiger Vertreter, der das alles eher locker, souverän abmoderiert. Ist ja bei Eintracht Frankfurt, kriegt er ja auch permanent diese Fragen gestellt. Also da erinnert mich schon ein bisschen auch an Kehl. Aber er, meiner Ansicht nach, hat halt das viel bessere Näschen, setzt viel bessere Transfers um und die haben ja jetzt, also vergleich nur die letzten 5 Jahre, brauche ich jetzt keine Spielernamen aufzählen, da weiß jeder, was für Kohle die gemacht haben mit Verkäufen und eben nicht nur die Kohle, die sie gemacht haben, sondern diese Spieler, die dann gegangen sind für die hohen Ablösesummen, die haben ja die Mannschaft auch tatsächlich verstärkt und zwar sofort. Der BVB, wie gesagt, letztes Jahr 100 Millionen eingekauft und die Mannschaft ist nicht besonders verstärkt worden durch diese Neuzugänge. Das verspreche ich mir dann schon von jemandem wie Krösche, der das auch nachgewiesen hat. Also der schon in Paderborn gute Arbeit gemacht hat, in Leipzig war es auch nicht verkehrt. Der kennt sich aus in diesem Segment. Und ja, das hat jetzt Sebastian Kehl noch nicht so wirklich bewiesen.
Wir kommen jetzt einmal ganz eiskalt zu den Hörerfragen, weil ich glaube, wir könnten uns über dieses Thema, was wir jetzt gerade in den letzten Minuten diskutiert haben, noch eine halbe Stunde unterhalten.
Das habe ich jetzt vergessen zum Thema Kommunikation. Da bin ich jetzt gar nicht so auf, also zumindest dem Gleichklang der vermeintlichen Kommunikation zwischen Ricken und Kehl. Ich weiß noch, mir fällt es jetzt gerade ein, in Hamburg, Hinrunde, BVB in der letzten Sekunde kriegt das Gegentor. Und da hat dann Sebastian Kehl in der Mixzone irgendwie, ne, nachdem er angesprochen wurde, ja, das war, haben sie wieder sehr verwaltet und da war doch klar, dass es irgendwann mal klingelt und so weiter. Dann hat er gesagt, ja, sollen wir jetzt da auch für Spektakel sorgen? Sollen wir da Spektakel machen? Und das widerspricht so einer Aussage, die ich jetzt vorher schon zum Teil zitiert habe, vor der Saison, beziehungsweise nach Ende der letzten Saison, ich glaube, war im letzten Mai, wo Lars Wicken gesagt hat, wir wollen auch wieder für Spektakel sorgen. Man muss auch wieder Bock haben, ins Stadion reinzugehen, etc. Und das, ja, also klar ist es aus der Emotion heraus und ich weiß auch, was Kehl gemeint hat mit von wegen, wir können jetzt nicht hier blind nach vorne spielen. Ja, nein, aber sich halt nicht so klein machen dann gegen einen Aufsteiger und man führt 1-0. Und dann sich nur hinten reinstellen und abwarten, bis einer von den Kopfballstarken da vielleicht noch an den Ball kommt. Also ja, das war jetzt noch so ein Beispiel, das ich jetzt noch im Kopf hatte, wo ich mich noch gut erinnern kann. Der eine sagt, wir wollen für Spektakel sorgen und der andere sagt, ja, was wollen wir denn Spektakel jetzt hier?
Ja, ich glaube natürlich, dass der Grad zwischen Überheblichkeit und Arroganz und auf der anderen Seite einem sehr gesunden Selbstvertrauen extrem schmal ist. Auch bei so einem Spiel in Hamburg finde ich aber dann, sollte Borussia Dortmund mit den Ambitionen, mit den Möglichkeiten, die der Kader auch hergibt, nicht bei einem Aufsteiger denken, oh, um Gottes Willen, jetzt führen wir hier 1-0 in der Nachspielzeit, wir stellen uns hinten rein. Da erwarte ich mir dann schon, dass man auf ein zweites Tor geht und da halt versucht dann auch den Sieg entsprechend sicherzustellen. Und ich glaube, dass das vielen Leuten tatsächlich, die sich mit Borussia Dortmund ja identifizieren, so geht. Aber das ist nur mein persönliches Gefühl. Es wird übrigens gefragt, und damit kommen wir dann jetzt zu den Hörerfragen, wie kommt das eigentlich, dass du auf den PKs keine kritischen Fragen stellst, weil deine Texte durchaus kritisch sind? Das wird übrigens sehr geschätzt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären zum Auftrag dieser Rubrik, woran das eigentlich liegt, weil du bist ja nicht hier in NRW unterwegs.
Ganz genau, ich sitze an einem anderen Ort. Ich bin einfach schlichtweg, also das ist jetzt die kurze Antwort, ich bin schlichtweg nicht bei den PKs zugegen. Das ist, wie gesagt, die Kurzform. Das war früher mal anders, sozusagen. Es klingt immer so, als ob man da jetzt aus so einer grauen Vorzeit erzählt. Aber ich war schon deutlich näher an dem Verein dran, jetzt weniger. Ich begleite ihn natürlich journalistisch schon die ganze Zeit, genauso eng wie eigentlich seit eh und je. Da gab es ein bisschen mehr Geld, da war die Redaktion größer, da war noch mehr drin für solche Reisen, nicht nur auch Auslandsreisen. Aber ich saß auch früher nicht permanent auf der PK. Also das nicht, da habe ich mich dann auch nicht jedes Mal, um ehrlich zu sein, getraut, eine Frage zu stellen. Weil es ist dann auch eine ungewohnte Situation. Und ja, man braucht da auch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl. Du kannst da nicht als Krawall-Rambo da eintanzen und dann hier die Harmonie zerbrechen. Aber ja, ich würde mir grundsätzlich schon auch die ein oder andere kritischere Frage wünschen, beziehungsweise direkter gestellt. Ich unterstelle da den sehr geschätzten Kollegen nicht, dass sie da irgendwas falsch machen, das nicht. Aber vielleicht einfach mal direkter. Weil wenn es kritisch ist, dann wird oft blumig eingeleitet über 5 Sätze lang. Und ja, also... Aber es ist auch nachvollziehbar, weil jeder von denen ist auch gewissermaßen abhängig mit dem Verein. Man will eine gute Beziehung haben etc. Also ja, das ist alles nicht so einfach. Also jetzt da auf die PK zu gehen und da 5 knallharte Fragen hinzudonnern und dann zu meinen, das hätte alles überhaupt keine Konsequenzen und beim nächsten Mal stellen sie dir noch einen Kaffee hin, wenn du kommst, das hat mit der Realität nichts zu tun.
Nee, das ist nicht so. Und ich verstehe natürlich auch die Kollegen, die täglich mit dem Verein arbeiten müssen. Die müssen sich ja auch Gedanken machen. Die hätten vielleicht gerne auch noch mal eine Information. Die hätten gerne auch noch das nächste Interview. Das ist alles nicht so einfach. Deswegen ja, ein bisschen Verständnis für diejenigen, die damit auch ihr Geld verdienen. Auch das sollten wir nicht vergessen, ja, weil die Kollegen leben natürlich auch davon. Hier wird gefragt, ist es nicht typisch für den BVB, sich bezüglich der Vertragsverlängerung von Schlotterbeck so an der Nase herumführen zu lassen? Ist mir vielleicht ein Tacken zu negativ die Frage, weil das halt einfach für Borussia Dortmund schon ein wichtiger Spieler ist. Vielleicht überschätzen wir ihn auch in Teilen, weil er schon auch Situationen drin hat, die nicht perfekt gelöst sind, klar. Aber ja, ich meine, wenn du diesen Spieler irgendwie halten kannst, musst du das meines Erachtens schon tun, auch als Zeichen an die anderen Vereine. Nein, wir lassen jetzt nicht unseren vielleicht wichtigsten Feldspieler ziehen. Wie stehst du zu der ganzen Sache?
Ja, also und genau, also der hat natürlich ein Sensationsprofil, das es so im europäischen Fußball selten gibt. Der hat noch Entwicklungspotenzial, sowohl spielerisch, also rein fußballerisch gesehen, als auch vielleicht in seiner Persönlichkeit. Das ist ja der geborene Leader, das könnte das Gesicht werden, das könnte der, oder das wird auch dann der Kapitän, das steht ja mehr oder weniger schon fest. Ich glaube, die sind einfach in guten Austausch. Das wird natürlich auch alles immer viel zu hoch gehängt. Auch dass jetzt irgendeine Vertragsverlängerung mit Felix Metscher nochmal ausschlaggebend ist. Ja, irgendwie schon ist es besser, als wenn es hieß, der geht jetzt auf. Aber das wird für Nico Schlotterbeck nicht die große Nummer sein. Der möchte eben, der ist, wie lange ist er da? Seit 22, glaube ich. Der war jetzt zwei Saisons hintereinander vor einem großen Titel. Das hat nicht geklappt. Dann hat er eine Katastrophensaison letztes Jahr gehabt. Und dieses Jahr sieht man auch, wie hoch die Früchte hängen, um da mal um Borsigplatz fahren zu können. Das wird für den der ausschlaggebende Punkt geben. Und jetzt der Transfermarkt entwickelt sich immer mehr zu so einem Dominospiel. Mit hier zum Beispiel Upamecano-Verlängerung, okay, da fällt vielleicht der eine Verein raus, dann gibt es wieder andere, die sich noch nicht so weit entschieden haben, da muss man ein bisschen auf Zeit spielen, aber ich glaube, der ist dem Verein dankbar, der Verein ist in vernünftigen Gesprächen mit Nico Schlotterbeck, sodass das jetzt nicht eine ewige Hängepartie ist. Das geht jetzt schon ewig, ja, und es wäre jetzt dann auch langsam mal Zeit, damit man da eben nicht bis zum letzten Spieltag wartet oder sogar noch drüber hinaus. Aber ich glaube, also ich habe so ein Gefühl, das kommt bald und dann, ich habe keine Ahnung. Also ich tippe drauf, er geht, aber wohin, ist so ein bisschen die Frage.
Ich glaube, ist mein Gefühl, es kommt eine Meldung diese Woche. Ist nur irgendwie ein Gefühl.
Ja, so in die Richtung geht es bei mir auch, dass es jetzt nicht mehr lang dauert. Jetzt haben wir noch eine Länderspielpause, das ist dann auch vielleicht noch ein guter Zeitpunkt, wenn es dann wieder losgeht. Oder ja, das wäre eine Möglichkeit, aber... Ja, und er hat ja selber auch schon irgendwas in Richtung so Frühjahr und so weiter gesagt und hat nicht gesagt, das kann sich vielleicht bis Saisonende ziehen. Ich frage mich nur, wo geht er dann hin? Aber wie gesagt, das ist ein so besonderes Spielerprofil und ein so auch guter Spieler, der wird schon irgendeinen Verein finden. Und selbst wenn das jetzt nicht das alleroberste Real Madrid, Bayern München, Manchester City Niveau ist, sondern vielleicht eine Kategorie drunter, wäre es dann immer noch vermutlich eine mehr als der BVB oder eine halbe, keine Ahnung. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem Text geschrieben, wenn er gehen würde und Titel gewinnen will, dann, oder andersrum, wenn er Titel gewinnen will, dann muss er eigentlich gehen, weil die sind beim BVB jetzt halt alles andere als garantiert und jetzt hat man gerade schon Ricken und Kehl miteinander, das hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert, Thema Kader verstärken, überhaupt Kaderstruktur, ja, keine Ahnung.
Ja, wo du sagst Titel, hier wird ja auch gefragt, müssen wir nun zu den Spielen der Handballfrauen, der Blindenfußballer oder der Tischtennisherren gehen, um Meister zu sehen? Ja? Also die Handballerinnen von Borussia Dortmund gehen wahrscheinlich dann doch als Favorit in die Playoffs und deswegen, alle sind herzlich eingeladen, sich die Spiele anzusehen und die Mädels zu unterstützen, das haben sie sich verdient. Sie haben auch ein tolles Pokalfinal vor Wochenende gespielt und ihr habt es mitbekommen, den DHB-Pokal gewonnen. Das erste Mal seit 29 Jahren, also das ist dann doch auch ein historischer Titel. Übrigens, hier kommen solche Fragen, also ich verstehe das gar nicht, Jochen. Eine Frage an Sascha, bist du verheiratet, hast du Kinder, wie lange lebst du schon in Dortmund? Also ich wusste nicht, dass ich hier auf Tinder unterwegs bin, ich dachte immer noch, das ist Instagram und die schwarz-gelbe Runde. Hast du Kinder, Jochen?
Nein, aber ich hätte jetzt all die Fragen von dir, weiß ich auch nicht, wie die Antwort drauf ist, um ehrlich zu sein.
Ja, so gut kennen wir uns.
Ich bin verheiratet, aber ich habe keine Kinder.
Nein, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder und ich lebe in Dortmund jetzt ziemlich genau 4 Jahre. Und ich kann nur für mich sprechen, ich möchte hier nicht mehr weg. Möchtest du aus München nochmal weg?
kein Problem. Ist so ein bisschen die Frage, wo es hingeht und was dann beruflich wäre. Das hat mich jetzt immer ein bisschen nach hier gehalten und auch so der Draht nach Hause zu meiner Mutter. Das ist so ein bisschen die wichtigste Verbindung, dass der nicht so groß ist. Also, aber sonst, ich wäre gleich übermorgen in Berlin zum Beispiel. Mein großes Lebensziel ist natürlich mal in Paris zu leben. Da muss ich noch ein bisschen länger bei Spox arbeiten, um das zu finanzieren. Aber ja, ich hab München jetzt auch durch meine jetzige Frau etwas besser kennengelernt. Früher bin ich immer sofort weg, sobald ich mal freie Tage hatte. Nicht, weil ich jetzt München so scheiße fand, aber weil ich halt eben auch sehr reisefreudig bin. Aber es hat schon was und ist schon cool. Und gerade auch so diese Großstadt-Flair. Du hast einen Flughafen, das klappt ist sehr gut mit den Reisen. Da wird viel angeboten, aber auch ich gehe sehr gerne auf Konzerte. Die kommen halt, die Bands, die ich gut finde, die kommen halt alle sehr oft nach München. Und Berge finde ich auch ganz toll, ist nur eine Stunde weg. Also ist schon jetzt nicht unprivilegiert, hier zu wohnen. Alles ein bisschen teuer, aber auch da gewinnt man sich dran. Leider.
Es ist jetzt nicht so, wenn man denkt, dass Dortmund hier ein Schnäppchen wäre. Das ist auch nicht der Fall. Okay. Aber auch Dortmund hat Berge zu bieten. Und zwar, wenn man zum Beispiel ins Sauerland fährt, ist auch keine Stunde entfernt. Ja, ist auch ein paar Berge. Also es geht auch, wer das haben möchte. Und von uns sind es nur 3 Stunden ans Meer in die Niederlande. Auch das ist nicht so schlecht. Also der Ruhrpott, der wird immer so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Und ich glaube aber, man hat hier eine Menge zu bieten. Auch viele Konzerthallen in der Nähe, Köln-Düsseldorf, ist auch nicht so weit weg. Und ab September, habe ich jetzt gelesen, kann man von Dortmund aus wieder direkt nach Italien fliegen. Das finde ich natürlich sehr gut. Und zwar nach Mailand. Und da gibt es natürlich viele Grounds in der Nähe. Ich möchte unbedingt mal nach Como. Die scheinen sich ja jetzt gerade für die Champions League zu qualifizieren. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Und da mit dem Comer See im Hintergrund ist natürlich sehr, sehr geil. Und wahrscheinlich gehe ich am Freitag ins Kino und schaue mir den Film zur WM 1990 an, mit den ganzen Helden von damals, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ich habe es ja gesagt, demnächst wird es ja weltmeisterlich. Mehr möchte ich an der Stelle aber noch nicht verraten. Ich nehme noch eine Frage mit rein hier bei Instagram. Was war denn bei der Adeyemi-Auswechslung schon wieder los? Ich hatte den Eindruck, dass Kovac einen Scherz gemacht hat und Karim nicht darauf reagiert hat. Und anscheinend hat Kovac das überhaupt nicht gefallen, sodass er ihn sich nochmal geschnappt hat. Vielleicht habe ich aber auch zu viel reininterpretiert. Da ich im Stadion war, kann ich gar nichts dazu sagen. Hast du es am TV irgendwie gesehen?
Nee, auch nicht. Ich musste sogar etwas frühzeitiger abbrechen, weil ich einen wichtigen Termin mit meiner Frau in München hatte. Und dann hat ein Kollege die Einzelkritik, die ich während dem Spiel immer schreibe, der hat die letzten 10 Minuten, also da war ich mal am BVB dankbar, dass es frühzeitig beendet war, die Geschichte. Also er musste nicht mehr viel machen. Er hat, glaube ich, von Karim Adeyemi noch eine Chance reingeschrieben bei ihm, irgendwie sowas. Also es waren nur noch 1-2 Sätzchen. Aber das habe ich nicht mitbekommen, überhaupt nicht. Kann ich nichts dazu sagen.
Da tappen wir also ein bisschen im Dunkeln. Sollte man Niklas Süle überhaupt noch zum Einsatz kommen lassen? Wir haben zwar eben da schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du diese ganz konkrete Frage auch nochmal beantworten.
Ich sage mal drastisch, ja, am letzten Spieltag.
Ja, okay, das ist ja eine ehrliche Antwort. Ist zwar auswärts, aber vielleicht ja, beim letzten Heimspiel nochmal.
Letzter Heimspiel, ja, eher ist das gemeint, ja.
Ja, ja. Hier wird nochmal gefragt, was mit Sancho ist. Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Da möchte ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich wechsle gerade nochmal die Plattform und gehe rüber zu Twitter. Übrigens interessant, da habe ich letztens einen Tweet von jemandem gelesen. Die Marke Twitter war so stark, dass sie selbst nach der Umbenennung von allen noch Twitter genannt wird. Ja, das ist tatsächlich so.
Das stimmt, ja.
Hier gibt es eine gefürchtete, Zitat, US-Sportfrage für zwischendurch. Welcher NBA-Spieler trug unter anderem die Nummer 91 und benannte sich selber in Meta World Peace um? Kannst du diese Frage beantworten, Jochen?
Also Meta World Peace ist mir auch schon, und ich habe ja absolut keine Ahnung von US-Sport, absolut überhaupt gar keine. Aber Meta World Peace ist mir auch untergekommen, weil ich immer mal wieder Stücke auch redigieren muss von den Kollegen und ich mich da jedes Mal beäumel oder mir denke, hä, das kann doch nur ein falscher Name sein. Die haben ja schon sehr abgefahrene Namen da. Und dann kam auch irgendwann mal Meta World Peace, das ist aber schon viele Jahre her. Und das war ein sehr bekannter. Wer war denn das?
Das war Ron Artest, der unter anderem bei den Los Angeles Lakers gespielt hat. War auch ein relativ guter Spieler.
Der sagt mir sogar was.
Und der wurde mal, ich glaube, für 73 Spiele gesperrt, weil er bei einem Spiel in Detroit, ich glaube, es war nicht mit den Lakers, sondern damals mit den Indiana Pacers, eine Schlägerei mit Fans angefangen hat. Also nicht nur er, sondern auch andere. Und er ist dann aber in die Zuschauerränge und hat dann irgendwie den Fan vermöbelt. Der hatte die Spieler irgendwie die ganze Zeit provoziert. Dann artete das völlig aus. Und es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag für dieses Spiel. Das heißt The Malice in the Palace, weil die Arena hieß The Palace of Auburn Hills. Und da kann man mal ein bisschen gucken, was da alles so los war. Also es war wirklich, also ja, es ist schon einige Jahre her. Ich würde fast schätzen, so 20 Jahre könnte das auf jeden Fall schon her sein. Aber ja, genau. Das war ein, sagen wir mal, ein wilder Hund. Ja, und dementsprechend war dann erstmal ein paar Monate raus. Hier wird gefragt, niemand legt den Finger so sehr in die Wunde wie Jochen. Kam denn schon mal ein Anruf vom BVB, ob er der nächste Sammer sein möchte? Möchtest du gerne die Rolle von Matthias Sammer haben? Ja, wäre das ein Job, der dich aus München wegholen würde?
Nee. Nee. Also wenn da ein Anruf kommt, dann kommt der, wenn er von Borussia Dortmund kommt, dann geht es da um andere Dinge, nämlich um was da jetzt vielleicht wieder publiziert wurde. Auch wenn ich sagen muss, das ist jetzt schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Also so schlimm ist es nicht. Aber nee, Jobangebot in die Richtung gab es noch nicht. Nee. Und nee, hast du ja auch keine Lust. Ja. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja eh, dann müsste mir mal erstmal jemand erklären, was genau das Jobprofil von Matthias Sammer ist. Weil irgendwo in einen Raum hocken mit fünf anderen und auch irgendwas daherreden, das kriege ich schon hin. Aber man weiß es ja nicht genau, wie diese beratende Funktion, um jetzt mal wieder seriös zu werden, wie die genau aussieht. Von dem her, ja, allein deswegen müsste ich sagen, ne, glaub mir ja nicht.
Ich dachte, das Honorar wäre jetzt interessanter für dich.
Ja, freilich, ja. Das scheint ja bekannt. Also das, ja, genau. Da können wir nochmal reden.
Ja. Nächstes Jahr der doppelte Schlotterbeck in der Innenverteidigung oder ist der Kevin nicht gut genug?
Ja, ich glaube, das war heute bei den Kollegen von den Ruhrnachrichten auch so ein netter Kommentar in die Richtung, wenn der eine Schlotterbeck nicht mitmacht, dann holt doch einfach den anderen, weil der jetzt eben am Wochenende bewiesen hat, dass der auch ganz gut kicken kann. Ja, schon, ist schon nochmal, also der kann gut kicken, aber ist schon nochmal eine Klasse drunter, ist aber auch Linksfuß, also so krass unterschiedliches Profil wäre es nicht. Und mit Sicherheit irgendeine gewisse Verbindung zum BVB hat er ja, hat in Bochum auch gespielt, also die Ecke kennt er auch. Ja, warum nicht? Also, aber das, ja, ich weiß auch nicht, das sind mir halt immer so Transfers, die so ein bisschen, ja, dann holen sie einen Abwehrspieler aus Augsburg, der noch nicht einmal Champions League gespielt hat, für eventuell 20 Millionen Euro.
Nein, das ist nichts. Nein, Jochen.
Kann eigentlich nichts sein, oder?
Nein. Man muss sich auch seine fußballerische Vita jetzt mal ansehen und gucken, wo er wie viele Spiele auch gemacht hat. Und nur weil er jetzt auch Schlotterbeck heißt, finde ich, sollte man da nicht irgendwie denken, das wäre jetzt der nächste Heilsbringer in der Innenverteidigung von Borussia Dortmund. Es gibt natürlich auch Spätstarter, ist gar keine Frage, aber das sehe ich in ihm jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier gab es eine interessante Frage. Das Problem ist, mir wird nur der erste Teil der Frage angezeigt. Ich versuche die ganze Zeit den zweiten Teil zu finden und bekomme es nicht hin. Man klickt ja da manchmal da drauf und trotzdem wird das irgendwie nicht angezeigt. Das ist sehr, sehr schade, weil ich das gerne mit drauf reingenommen hätte. Hier wird auch nochmal zu Sancho gefragt, haben wir auch schon drüber gesprochen. Dann nehme ich noch zwei Fragen mit rein, und zwar einmal diese. Es ist eine beliebte Diskussion. Hat Kovac den BVB stabilisiert oder ist das eher Schein? Der BVB verliert in der Bundesliga quasi gar nicht, nur gegen die Bayern. Der Punkteschnitt ist top, man kassiert wenig Gegentore. Aber oft viel Glück bei knappen Siegen, gegen bessere Teams kaum Siege. Ich bin eher bei stabilisiert. Welchen Part nimmst du ein?
Ja, das war schon eine ziemlich gute Analyse von dem User. Ja, also beides. Stimmt ja alles davon sozusagen. Natürlich stabilisiert. Man muss halt auch sehen, woher kommt man. Eben Platz 4, davor Platz 5. Man hat jetzt eine deutlich bessere Defensive. Die Mannschaft ist deutlich, deutlich fitter als noch zu Nuri Sahin-Zeiten. Und natürlich, da wird maschinenartig, werden da die Ergebnisse eingefahren. Keiner weiß genauso, wie das jetzt eigentlich geht. Dann kommt plötzlich mal so ein Spiel raus wie gegen Augsburg, das jetzt recht souverän war und auch gut und gerne hätte mal 5-0 enden können. Aber ja, auch der andere Teil der Wahrheit ist, unglaublich viele knappe Siege gegen Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen und gegen alles, was obenrum ist oder zu den besseren Teams gehört, hatte ich auch schon mehrfach in dem Text geschrieben. Das sind, glaube ich, 15 Spiele dieses Jahr gewesen und man hat 3 gewonnen. Leverkusen in der Liga war eins, ich schaffe es jetzt nicht mehr, die alle aufzuzählen, aber es waren halt nur 3 von 15 und das war ja jetzt also natürlich besonders klar in der Champions League zu sehen. Auch diese Diskrepanz in der Champions League, kriegen sie den Laden voll, in der Bundesliga sitze 12 Mal ohne Gegentor und haben fast die beste Abwehr oder haben am meisten auch zu null gespielt. Von dem her, es stimmt beides, stabilisiert ja, aber jetzt irgendwie... wie sieht denn da der nächste Schritt aus? Wann geht es denn da jetzt weiter? Und wann schaffen sie es denn mal, auch solche Teams zu besiegen? Ist ja noch nicht so lang her, dass man eben so aus so einer Underdog-Rolle es geschafft hat, da bis in die Champions League vorzudringen und Mannschaften zu schlagen, die eigentlich qualitativ hochwertiger waren. Während man dann ja wiederum auf der anderen Seite in der Bundesliga eher abgekackt hat, von dem her, ja, Ich würde sagen, beides und schwierig. Aber ja, ich kann das gut nachvollziehen, wenn er sagt, er ist auf der Seite des Stabilisierens. Mhm. Bloß jetzt dauert, also man kann jetzt den Verein auch nicht 3 Jahre lang stabilisieren. Es muss ja irgendwie mal weitergehen. Es muss ja auch der Anspruch sein. Müssen auch die Ambitionen sein, die aus dem Verein heraus nach außen getragen werden müssen. Von dem her bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich habe ja vorher schon gesagt, kein Dortmunder Trainer sagt, Klopp hat die dritte Saison geschafft. Mal gucken, ob das Kovac hinkriegt. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, dann hast du halt vielleicht mal etwas weniger Glück gegen Heidenheim, St. Pauli und Köln und Konsorten. Und dann ist aber die Kacke schnell am Dampfen, wenn die Spiele dann alle nur 1-1 ausgehen. Wurde ja teilweise auch schon bei Siegen in der Halbzeit gepfiffen und so weiter. Weil halt eben ja der Fußball sehr pragmatisch ist. Aber er hat den Verein und die Mannschaft stabilisiert, gar keine Frage.
Ja, ich könnte jetzt die Frage nach dem nächsten Schritt nochmal stellen, aber ich mag diese Phrase auch überhaupt nicht. Ich nehme noch eine letzte Hörerfrage mit rein. Reggiani und Inacio, die neue Generation von Oleg und Bolek auf der Seite. Also ich nehme an, damit sind Piszczek und Blaszczykowski gemeint. Ich weiß es jetzt nicht, aber das ist nur mein wilder Tipp. Inacio ist jetzt kein Flügelspieler an sich, sondern eigentlich mehr ein zentraler Mittelfeldspieler. Und Reggiani, ja gut, der wird wahrscheinlich auch in der Viererkette eher innen als außen spielen. Aber das wäre tatsächlich so mein Wunsch, dass die beiden in den nächsten Jahren gemeinsam beim BVB so ein bisschen durchstarten. Das fände ich ganz cool.
Ja, also ich glaube, bei Inacio, da habe ich ein bisschen was gesehen und ich mag ja sowieso eher die Offensivspieler mehr. Ich war früher, wo ich selber Fußball gespielt habe, auch offensiver Mittelfeldspieler. Und ich glaube, der hat was. Der ist auch nicht so wirklich festgelegt auf so eine ganz feste Position. Der ist einer, der sich fallen lässt, der gerne kombiniert, der technisch stark ist, der auch, ich meine, dass Kovac sagt, der sieht Dinge, die andere in 30 Jahren nicht sehen oder irgendwie so war das Zitat. Das zeigt ja, welche Kreativität und welches Überraschungsmoment in seinem Spiel steckt. Also den würde ich gern mal häufiger sehen. Man hat auch gegen Bayern gesehen, das war auch sehr mutig, gleich drauf los, gesundes Selbstvertrauen. Julian Brandt geht. Diese Position wäre eigentlich frei. Es gibt viele von diesen dutzenden polyvalenten Spielern, die man da auch hinstellen könnte, aber Inacio ist meiner Ansicht nach, oder soweit ich weiß, nicht jetzt extrem polyvalent. Warum nicht? Warum nicht häufiger solche jungen Spieler als Backup, als Nummer 2, auch als Rotationsspieler in den Kader nehmen? Das wird für die Spieler eine höhere Motivation sein, da noch mehr zu geben und alles zu geben. Das ist eine größere Identifikation für das Umfeld, für die Zuschauer. Und die sind talentiert. Es ist nicht so, dass du dann 3 Jungs damit nach oben nimmst und dann stellst sie nach 5 Spielen raus. Die können ja alle gar nichts jetzt. Und wir können jetzt keinen mehr verpflichten. Also man muss sich dann auch eben trauen, mutig sein und eben das, was gesagt wird, mit von wegen, wir wollen auf jüngeren Spieler setzen, musst du dann halt auch konsequent durchziehen mit allen Vor- und Nachteilen, die das eben hat. Das ist eine ganz normale, organische Entwicklung.
Interessant übrigens, da kam ich gerade auf den Gedanken, ich habe vor ein paar Tagen, nachdem Luca Reggiani dieses Tor gemacht hat, in den italienischen Medien gelesen, weil die regen sich ja gerade extrem darüber auf, wie es mit dem italienischen Fußball bergab geht und da habe ich ja zuletzt auch ein bisschen was zu gesagt, dass der in Italien zu irgendeinem Drittligisten ausgeliehen worden wäre, der hätte gar nicht die Chance bekommen, irgendwie in der ersten Mannschaft zu spielen. Also von daher sollten wir uns vielleicht nicht allzu sehr darüber beschweren, dass es für Talente schwer ist, aber bei Borussia Dortmund wird trotzdem das ein oder andere Talent eingesetzt und Inacio ist ein Spieler, auf den ich mich spätestens zur neuen Saison richtig freue und ich hoffe, dass er auch in dieser Saison noch die ein oder andere Minute bekommt. Definitiv letzte Frage. Es war dein erster Podcast. Du hast irgendwann gesagt, während dieser Aufnahme, du freust dich sogar drauf. Wie hat es dir gefallen?
Gut, ich fand, also man merkt, du bist natürlich auch Profi. Du weißt, wie man durch so eine Nummer leitet, eindeutig. Von dem her auch danke an dich. Die Zeit ging schnell rum, aber ich glaube, ich habe auch viel und lang geredet manchmal bei Antworten. weiß nicht, bin ich noch ungeübt. Deswegen Entschuldigung für alle, denen ich zu viel gelabert habe quasi oder denen die Antworten so lange.
Nein, um Gottes Willen, Jochen, bitte. Nein. Ein Podcast ist ja dafür da.
Einfach mal drauf los, ohne auch zu wissen, wie in welche Richtung das jetzt alles geht. Also 2-3 Sachen haben wir natürlich, das dürfen wir verraten, im Vorfeld mal besprochen, weil jetzt so ganz ins Dunkle tappen wollte ich irgendwie auch nicht. Und ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie ansonsten 12 Podcasts pro Tag reinzieht. Aber ich weiß so ungefähr, was das ist und wie in welche Richtung das gehen soll und habe auch 1-2, die ich jetzt auch gut finde. Und ich wollte halt auch dich irgendwie unterstützen. Ich meine, du hast mich da gefragt. Ja, das hat etwas lang gedauert. Nicht bis ich zugesagt habe, sondern bis es wirklich auch bei mir ging und ich den Freiraum hatte, weil ich kann mir das jetzt nicht irgendwie zwischen den Arbeitsschichten da so reindrücken und so weiter. Das war mir dann irgendwie auch zu wild. Von dem her, ich wollte dich unterstützen und ich finde, das ist jetzt absolut in Ordnung. Das können wir so machen. Bin gespannt, wie die Resonanz ist. Kein Plan. Vielleicht sagen die auch alle, jetzt haben wir den mal gesehen, der kann weg. Auch in Ordnung. Aber ja.
Nein, das glaube ich nicht. Erstmal vielen Dank auch, dass du mich mit deiner Präsenz hier unterstützt. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Und ich kann nur noch mal betonen, es gab auch einige Anmerkungen von den Hörern, die geschrieben haben. Sie freuen sich, dass du mit dabei bist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil man kennt immer nur deine Texte und man weiß nicht, welche Person dahinter steckt. Aber ich glaube, es werden viele Leute hinterher sagen, dass ihnen diese Sendung extrem gut gefallen hat. Deswegen vielen Dank nochmal an dich. Liebe Grüße an München und natürlich auch an deine Frau, die ich nicht kenne, aber du musstest deine Zeit ein bisschen freischaufeln, hast du ja schon gesagt, und sie musste jetzt von dieser Zeit auch noch ein bisschen auf dich verzichten, deswegen liebe Grüße an sie und ich wünsche dir natürlich in Georgien und Armenien extrem viel Spaß. Ich bin gespannt, was du vielleicht in ein paar Monaten mal dann hier auch in diesem Format über diese Reise zu erzählen hast. Und ihr da draußen, vergesst nicht, der schwarz-gelben Runde zu folgen bei Instagram und ihr könnt natürlich auch bei YouTube den Kanal abonnieren. Ihr könnt kommentieren, liken, weiterleiten. Ich habe es gesagt, schwarz-gelbe-runde.de ist eure Anlaufstelle. Da bekommt ihr alle nötigen Informationen. Danke für eure Zeit und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.